Das Schöne an diesem kleinen Format namens Was spielst du so, ist ja, dass ihr da draußen mir quasi vollkommene Narrenfreiheit gegeben habt. Ich kann euch in den Intros zu diesen Folgen Zitate großer Philosophen um die Ohren hauen, etwas über Geisterbahnen und weiße Plastikgartenstühle erzählen oder darüber, wie ich mich gerade dreimal auf meinem Schreibtischstuhl gedreht habe. Irgendwie kommt danach immer das Feedback, wow, tolles Intro, Geraldine. Und ich sag, hey, danke. Deswegen kann ich es jetzt ja auch zugeben, wo wir gerade ganz unter uns sind. Ich hatte die letzten 10 Minuten absolut keine Idee, womit ich dieses Thema heute einleiten möchte und habe auf der Suche nach einem Intro meinen kleinen Lego T-Rex zu einem Flugdinosaurier umgebaut und dann wieder zurückgebaut. Trotzdem verstreicht die Zeit unaufhaltsam weiter. Mein heutiger Gast ist mittlerweile da und da der Begriff Einleitung lediglich definiert ist als die ersten Absätze eines Textes oder die Einbringung von flüssigen oder festen Stoffen in ein Gewässer, würde ich sagen, das lassen wir gelten. Herzlich willkommen, Micha. Was spielst du so?
Hallo, ich spiele mit sehr großer Freude Last Epoch, indem ich meinen Helden umbaue wie du deinen kleinen Lego-Dinosaurier.
schön, schöne Überleitung. Guck, manchmal ergibt alles Sinn. Ich weiß, dass dir Last Epoch empfohlen wurde mit einer großen These von einer großen Persönlichkeit.
Oh ja, Maurice Weber, der ein oder andere mag ihn kennen, hat gesagt und auch ein Video so betitelt, Last Epoch ist das beste Action-Rollenspiel seit Diablo 2. Mhm. Wo ich so sage, oho, okay, große Worte. Und ich würde sie auch nicht vollständig unterschreiben. Es hat allerdings von der Wirkung her dasselbe in mir geweckt, was damals Diablo 2 in mir geweckt hat und seitdem kein anderes Action-Rollenspiel. Also insofern hat Maurice recht, ich fühle mich bei Last Epoch fast wieder wie ein, ich meine, gut, ich war damals schon kein Kind mehr, aber so sinngemäß, ne, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich angefangen habe, Diablo 2 zu spielen, zum ersten Mal diese Charaktere auszuprobieren, zum ersten Mal in einem Diablo Talentbäume zu sehen, mit denen man rumspielen kann. Und bei Last Epoch ist es genau dieses Rumspielen mit wie entwickle ich meine Figur, das so einen Riesenspaß macht einfach.
Mhm. Okay, ich glaube, um zu verstehen, wo vielleicht Maurice herkommt und wo du jetzt herkommst, was bist du denn für ein Typ ARPG-Spieler? So in dieser Welt von Casual, Hardcore, irgendwas dazwischen, wo befindest du dich?
Ah, das ist eine gute Frage. Also ich spiele Action-Rollenspiele seit Diablo 1, das heißt, ich kenne es schon sehr lange, aber ich mag es immer noch sehr gerne, einfach meditativ zu grinden. Nicht unbedingt Hardcore in dem Sinne, dass ich Guides lesen würde. Das mache ich nämlich nicht. Das hasse ich sogar. Also ich lese absolut ungern Guides, wo dann irgendwie die perfekten Builds beschrieben werden. Ne? Wo dann drin steht, okay, du musst die und die Skills lernen, die und die Attribute verbessern, die und die Items brauchst du und sowas. Das mag ich überhaupt nicht. Was ich am allerliebsten mag, ist einfach mir eine Heldenschablone zu nehmen und selber zu überlegen, wie entwickle ich die? Und das ist natürlich jetzt, gerade wenn man halt irgendwie ein Action-Rollenspiel spielt, was dann noch ein herausforderndes Endgame hat, wie ein Path of Exile oder sowas, nicht die Hardcore-Variante, würde ich mal sagen. Aber gleichzeitig ist es auch nicht die totale Casual-Variante, wo ich einfach nur denke, komm, egal was ich skille, Hauptsache ich kann wie ein warmes Messer durch Butter fahren in diesem Spiel, ne? Also durch die Monster durchschnetzeln, als ob's kein Morgen gäbe. Also ganz das möchte ich auch nicht, ich möchte schon eine Herausforderung, aber ich will auch nicht mich in Excel-Tabellen einlesen müssen, um irgendwie zu verstehen, was man da tun kann und was überhaupt ich erstmal erfüllen muss, damit es sich cool anfühlt. Und Last Epoch setzt sich genau in diese Lücke. Und ich glaube, Maurice ist genauso, witzigerweise. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. Dieses Rumexperimentieren einfach mit dem eigenen Charakter macht halt hier so viel Spaß wie schon lange nicht mehr.
Mhm. Ja, ich habe das auch gehört tatsächlich, dass sich das genau in diese Lücke setzt, weil ich hatte auch mit Natascha kurz darüber gesprochen, mit der lieben Kollegin, und die hat gesagt, dass es so genau den Nerv der Leute treffen würde, die Diablo manchmal zu casual finden und Path of Exile zu zeitintensiv. Würdest du das unterschreiben?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, vor allem, ich meine, was die Zeitintensivität von Path of Exile angeht, muss man auch sagen, Last Epoch ist nicht so groß und voll, wie es in Path of Exile 1 inzwischen ist, auch mit seinen Seasons, beziehungsweise mit den Ligen, ne, wo halt immer neue Features oben drauf kommen und immer neue Sachen, die man ausprobieren kann. Last Epoch steht gerade erst am Anfang, ist jetzt frisch aus dem Early Access raus, hat immer noch Dinge, die ihm auch fehlen, ne, zum Beispiel die Story-Kapitel 10 bis 12 sind nicht drin, die Story ist nicht abgeschlossen. Es gibt nur 3 Dungeons, die sind cool, ja, aber halt auch nur 3 an der Zahl. Das Endgame um diesen Monolithen des Schicksals ist okay, aber doch auch sehr grindlastig und so. Also all das, was man in einem Path of Exile seit Jahren da drauf gehäuft hat, ist halt hier, wenn überhaupt, noch Zukunftsmusik. Das macht's aber auch übersichtlicher. Ja, und das macht's erstmal leichter, da reinzukommen. Und es ist auch tatsächlich ein Spiel, zumindest geht's mir persönlich so, in dem ich schnell Erfolgserlebnisse habe und auch gefühlt schneller als in einem Path of Exile, wenn ich anfange rumzuspielen, weil es die Optionen, die ich habe, halt erst nach und nach freischaltet. Also du hast ja zum Beispiel 5 Klassen, die du wählen kannst im Spiel und jede dieser Klassen hat nochmal 3 Unterklassen, Meisterschaften, aber die kommen halt erst ein bisschen später. Am Anfang hast du erstmal Zeit, dich mit dem Haupttalentbaum zu beschäftigen, wo man halt passive Boni freischaltet, da gibt es dann schon so erste Wechselwirkungen, dass ich mir denke, ah ja, Moment mal, wenn ich mehr Giftschaden mache, dann macht die andere Fähigkeit, die irgendwie, ne, die macht dann auch mehr Schaden. Okay, wie könnte ich jetzt mehr Giftschaden machen? Ne? Welche Items bräuchte ich dafür? Welche anderen Fähigkeiten können vielleicht Giftschaden verursachen? Dann kommt die nächste Ebene, ich kann mich spezialisieren auf bestimmte aktive Fähigkeiten, die dann einen eigenen Talentbaum bekommen. Also ich habe einen Magier, wo ich mir dachte, okay, ich will einen Blitzmagier spielen. Ich mag Blitze. Ja? Und der hat dann diese Blitzexplosion, das ist einfach so ein Blitzgeschoss, was er halt nutzen kann. Darauf kann ich mich spezialisieren. Und dann öffnet sich für dieses Blitzgeschoss ein eigener Talentbaum, in dem ich Punkte sammle, um seine Eigenschaften zu bestimmen. Das sind halt so Passivboni wie mehr Schaden oder schnellere Zaubergeschwindigkeit, aber auch Dinge, die es halt komplett ändern. Ne, dann ist da zum Beispiel drin, verwandle den Blitzschaden dieses Angriffs in Kälteschaden. Und ich kann überlegen, ah ja, okay, ergibt es mehr Sinn, dann vielleicht in eine Kälterichtung zu gehen? Welche Items brauche ich dafür? Welche Boni brauche ich dafür? Und so wirst du halt langsam reingehoben, ja, in diese Komplexität, aber hast von Anfang an trotzdem immer wieder kleine Erfolgserlebnisse, wenn ich zum Beispiel mich auf eine neue Fertigkeit spezialisiere und anfange, die halt auszubauen. Und dann habe ich halt erstmal diese Blitzfertigkeit und dann sehe ich irgendwie im Talentbaum, es gibt Wechselwirkungen mit Teleport. Wenn ich da bestimmte Passivboni freischalte, dann ist es halt nach einem Teleport so, dass danach ich schneller schießen kann mit meinen Zaubern, also eine höhere Zauberangriffsgeschwindigkeit habe. Also fange ich an zu überlegen, okay, das klingt ganz spannend, wie könnte ich jetzt diesen Teleport-Zauber sinnvoll in meinen Kampfstil integrieren, um diesen Bonus nutzen zu können? Also fängst halt automatisch an, das zu machen, was man in Online-Rollenspielen Theory-Crafting nennt, ja. Nämlich so dir quasi ja mechanisch und mathematisch zusammen zu puzzeln, was der optimale Weg ist für dich, durch dieses Spiel. Nur will ich halt nicht den optimalen Weg gehen, weil dann könnte ich einfach einen Guide lesen. Es gibt immer irgendeine Meta, die am stärksten ist. Es gibt immer irgendeine Balance in Richtung, ne, XY, sondern ich entscheide nach Spaß. Was würde mir Spaß machen? Und der Charakter, den ich da gerade am meisten gespielt habe, ist mein Blitzmagier, der alle Boni, die er finden konnte, auf Items und in diesem Skilltree gekübelt hat in Angriffsgeschwindigkeit. Also der schießt wie ein Maschinengewehr diese Blitze raus, ist gleichzeitig noch die Meisterschaftsklasse Runenmeister. Das heißt, mit jedem dieser Schüsse bekommst du eine Rune und wenn man 3 Runen hat, kann man nochmal so eine Blitzbombe auslösen. Und wenn man die Blitzdinger oder die Blitzzauber so maschinengewehrhaft verschießt, sammelt man diese Rune natürlich ultra schnell. Das heißt, ich kann ständig mit diesen Blitzbomben um mich werfen, hab dann noch ein Passivtalent gelernt, dass wenn ich so einen Blitzzauber verschieße, einen von meinen Schnellfeuerblitzen, dass ich dann noch so ein Magieschild-Schutzzauber um mich rumkriege. Aber halt, den kriege ich nur, wenn dieser Blitz 0 Mana kostet. Das heißt, ich kann keine anderen Fähigkeiten oder Passivboni lernen, die zwar vielleicht mehr Schaden machen würden, aber den Mana-Verbrauch erhöhen, weil sonst kriege ich diesen Schild nicht. Oder ich kann überlegen, kriege ich den Schild dann von woanders. Es klingt jetzt so, als wäre es fürchterlich. Ja, also ihr sitzt jetzt wahrscheinlich und hört oder seht das hier und denkt euch, oh mein Gott, der Typ lebt in Excel-Tabellen, was ein Stück weit stimmt, aber ja. Für meinen realen Job in diesem Spiel lebe ich überhaupt nicht in Excel-Tabellen, sondern ich probiere einfach aus und es macht so Spaß. Es hat auch nach dem Early Access sein Gameplay-Flow auch nochmal verbessert. Ne? Also im Early Access hatte ich noch oft das Gefühl, es ist ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so hölzern, ne? Fühlt es sich an, einfach vom Spielfluss her. Es ist kein Diablo 4, es ist immer noch nicht, was den Spielfluss angeht, aber sie haben nochmal extra ordentlich daran geschraubt, haben die Animationen nochmal flüssiger gemacht. Also es fühlt sich nochmal echt eine Nummer besser an und ich will einfach nur, ich optimiere auf Spaß. Und das ist das Tolle an Last Epoch.
Ja, aber das heißt, es wird dann auch unterstützt, wenn man irgendwie häufig respecken möchte, wenn man sich häufig umentscheidet, wenn man sagt, boah, ich spiele jetzt nochmal was ganz anderes, weil ich habe jetzt diese coole neue Sache entdeckt?
Nee, respecken also du kannst es machen, ja, aber die Meisterschaften zum Beispiel kannst du nicht mehr zurückspulen, damit steckst du fest sozusagen. Du kannst die Talentbäume und die Fertigkeiten respecken, muss dann aber bei den Fertigkeiten zum Beispiel auch sie wieder leveln von einer bestimmten Mindeststufe. Also wenn man Level 18 ist, in Teleport zum Beispiel, und den schon irgendwie total ausgebaut hat, und dann sagst du, okay, nee, Teleport hat überhaupt keinen Nutzen für mich oder ich will mich nochmal umentscheiden und eine andere Fähigkeit als Spezialisierung benutzen, dann wird die wieder zurückgesetzt auf, weiß nicht, Fähigkeitsstufe 5 oder so. Sie steigt dann zwar schneller und sammelt schneller Erfahrung, also ne, neue Punkte zur Spezialisierung, wenn sie so zurückgesetzt wurde, und ist dann halt schneller wieder auf Level 18, als es ursprünglich gedauert hat, eine Fähigkeit von Stufe 1 da erstmal hinzubringen. Aber respecken ist nicht so leicht. Es ist eher dieses, immer wenn ich was Neues finde oder was Neues lerne oder irgendwas Neues anschaue, alleine in diesem Talentbaum oder auch in den Skills selber, auf die ich mich spezialisieren kann, immer dann denke ich mir so, okay, ich habe jetzt schon eine Idee im Kopf, was ich als nächstes gerne ausprobieren würde. Also es gibt zum Beispiel für den Magier die Unterkategorie Zauberer. Deutsche Übersetzung ist ein schwieriges Thema bei Last Epoch. Aber ne, also du kannst quasi als Magier dich nochmal spezialisieren auf eine noch mehr Magie sozusagen, ne, dass du noch mehr Schadenszauber einfach klassisch machen kannst.
Stopp, hier ist ganz kurz Zukunfts-Geraldine und ich soll euch unbedingt von Zukunfts-Micha ausrichten, dass er im Folgenden zwar von einem Vulkanzauber spricht, aber eigentlich einen Meteorzauber meint. Naja, trotzdem viel Spaß, Vergangenheits-Micha, bitte fahre fort.
Einen der Zauber, den man da lernen kann, glaube ich, in dem Talentbaum, ist so ein Vulkan, also so ein Feuervulkan, der halt so Feuervulkan-Zeug ausspuckt, ne? Und ich denke, wie könnte denn eine Build aussehen, die so sehr stark auf diesen Vulkanen beruht? Ne? Wie könnte ich eigentlich quasi nur in einen Raum betreten, Vulkane reinwerfen und dann zuschauen, wie alles zugrunde geht? So ungefähr.
Ja.
Was müsste ich dafür machen? Was könnte ich dafür irgendwie für Items dann suchen? Was könnte ich da irgendwie dann, welchen Weg könnte ich da gehen? Aber es wäre eher ein Weg, den ich mit einem neuen Charakter gehen würde und nicht notwendigerweise respecken. Und diese Wege sind halt auch super vielfältig. Also ich weiß nicht, ob diese Vulkansache Sinn ergibt. Ich glaube, die Build, die ich spiele mit diesen Schnellfeuerblitzen, ist auch nicht, also sie ist garantiert nicht die stärkstmögliche. Weil bei Bossgegnern habe ich teilweise durchaus meine Schwierigkeiten. Aber sie macht mir Spaß. Und dann gucke ich Maurice an, der auch einen Blitzmagier spielt. Und wir haben gestern erst drüber geredet und dann meinte ich so, na, wie spielst du den? Und er so, ja, ich habe mir eine Build gebaut, da muss ich eigentlich nur durch ein Level laufen und meine Blitze schießen automatisch, weil ich so eine Aura um mich rum habe und jede Sekunde wird einmal diese Blitzexplosion ausgelöst, da werden dann immer halt die nächstgelegenen Feinde damit anvisiert und so laufe ich einfach rum und ich wollte mir so die Build mit dem geringstmöglichen Aufwand bauen. Und ich dachte mir, oh, das klingt auch geil. Und dann gucke ich Videos online, wo Leute nicht nur diese Blitze automatisch auslösen, sondern sogar so eine, ja, quasi wie so Elementarstrahlen, so Feuer, Kälte, Blitz aus sich rauskreiseln lassen, um alle Gegner um sich rum automatisch zu treffen. Bisschen wie Vampire Survivors sieht das dann aus. Oh. Ne? Läufst du einfach durch, machst Schaden, musst quasi aktiv gar nichts mehr machen. Und ich denke auch, okay, und das ist nur die Magierklasse, ne? Ich meine, wir reden von einem Spiel mit 5 Klassen und jeweils 3 Unterklassen. Also da steckt so eine muntere Vielfalt drin zum Ausprobieren. Ja. Es ist eine Freude und das Spiel unterstützt es halt dann noch weiter mit seinen anderen Features wie dem Crafting-System. Also Crafting ist eigentlich relativ straightforward. Es gibt nicht irgendwie 50 Crafting-Möglichkeiten, sondern ein Crafting-Fenster, in dem du Items gezielt verbessern kannst, indem du einzelne ihrer Eigenschaften steigerst mit Splittern, die zu dieser Eigenschaft passen. Also wenn ich jetzt einen Zauberstab habe, der meine Zaubergeschwindigkeit erhöht und ich finde einen Zaubergeschwindigkeitserhöhungssplitter, dann kann ich die Zaubergeschwindigkeit auf diesem Zauberstab um eine Stufe erhöhen durch Crafting. Das geht nicht beliebig oft, also Items haben nur ein bestimmtes Schmiedepotenzial, danach sind sie einfach nicht mehr weiterentwickelbar, dann musst du halt ein neues Item suchen, wenn du noch bessere Boni möchtest. Aber es ist ein so simples und doch motivierendes System, dann einfach zu sagen, okay, ich weiß, ich brauche höhere Zaubergeschwindigkeit, also ist es auch das, was ich jetzt gezielt steigere und dazu vielleicht noch die Wahrscheinlichkeit für kritische Zaubertreffer, weil dann ist es bei diesem Schnellfeuer umso wahrscheinlicher, dass ich halt irgendwie noch Crits anrichte und noch mehr Schaden mache. Ja, und dann guckst du genau, okay, da brauche ich dann die und die Eigenschaften, die kann ich so und so verbessern. Und diese Splitter, die man dafür einsetzt, für diese Verbesserungen, die kannst du einerseits erbeuten im Kampf, aber du kannst auch Items einschmelzen, zerlegen und ihnen dabei ihre Splitter entziehen. Also kann ich gezielt suchen, okay, ne, finde ich Items mit erhöhter Zaubergeschwindigkeit, damit ich da die Splitter rauspopeln kann, um sie in meine anderen Items einzusetzen, bis ich diese Maschinengewehrmaschine bin, die ich jetzt bin, einfach als Blitzmagier. Und dafür gibt's auch ein tolles Tool, nämlich Beutefilter. Last Epoch hat, und das muss bitte Standard werden für jedes Action-Rollenspiel, das ab jetzt erscheinen soll.
Ich weiß, das ist ein großes Thema.
Lootfilter. Es ist so komfortabel, dir einfach in Last Epoch einen Filter zusammenzuklicken und zu sagen, naja, ich hätte halt gerne Waffen oder Items mit erhöhter Zauberangriffsgeschwindigkeit und wenn die droppen, dann markiere sie bitte rot, damit ich sie nicht übersehe, weil ich halt diese Splitter brauche. Ne? Oder kannst sagen, ich will irgendwie einen Helm mit erhöhtem Zauberschaden und erhöhtem kritischem Trefferschaden. Weil das droppt natürlich so viel Beute und auch nicht immer sinnvolle Beute, wie es üblich ist in einem Action-Rollenspiel, auch in einem Last Epoch. Aber mit diesen Loot-Filtern kannst du dir halt selber darin deinen Überblick schaffen.
Ja.
Und das ist halt, also ach, ja, besser natürlich. Kann man es nicht machen.
Okay, pass auf, drei Sachen aufgrund deiner schönen Präsentation gerade. Erstens wollte ich nur anmerken, dass es so typisch Maurice ist, dass er sich wieder so einen automatisierten Charakter baut. Maurice ist jemand, der spielt fast schon eher Factorio als Diablo.
Ja.
Der ist so jemand, ja, ich mache mir da so meine Totenarmee und die schicke ich rein und die machen das. Und jetzt mache ich hier so ein automatisiertes Ding, dass ich fast gar nicht mitkriege, dass ich überhaupt angegriffen wurde, weil es passiert gar nichts, es passiert irgendwo da hinten im anderen Raum. Das ist so typisch Maurice, das liebe ich. Das andere, ich musste ein bisschen lachen, als du gesagt hast, Zauberer wäre die Unterklasse von Magier, so rum. Weil ich gedacht habe, eins von beidem klingt, als wäre es mehr so eine Art Bühnenzauberer. Also so jemand mit Zylinder und Häschen und so. Und das fände ich fantastisch, wenn das die Unterklasse wäre von Magier.
Vielleicht kommt das noch.
Vielleicht kommt das noch. Also da, denke ich, schweife ich gerade ab in Richtungen, mein Gott.
Da kannst du so eine Armee von Häschen beschwören, einfach, die Gegner so plattwalzt.
Einfach, ja? Ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich die perfekte Überleitung für eine andere Frage, die ich noch hatte, nämlich das Setting und die Atmosphäre, weil das ist ja total ein großes Ding bei Diablo, dass man sagt, boah, die Atmosphäre von Diablo ist eigentlich ungeschlagen. Mhm. Wie fühlt es sich an, in der Welt von Last Epoch rumzulaufen?
Überraschend gut. Überraschend gut. Also ein düsteres Setting ist ja gesetzt für ein Action-Rollenspiel, weil du brauchst ja einen Grund, dass da haufenweise Monster sind, die man wegfräsen kann. Aber ich mag das Setting sehr gerne, weil es ein Zeitreise-Setting ist. Also du bereist diese Welt in mehreren Zeitepochen, die natürlich alle immer umkämpft und bedroht und düster und schrecklich sind. Aber das macht's halt, also erstens mag ich Zeitreise-Settings, ne? Siehe Chrono Trigger, eins der besten Rollenspiele, die jemals gemacht wurden. Und sie haben das auch erzählerisch ganz cool gelöst, weil dann trifft man halt zum Teil Charaktere in mehreren Epochen und sieht auch, wie die sich verändert haben. Oder zumindest verändert hätten, wenn du nicht in die Zeitlinie eingreifen würdest, um sie zu ändern, ne? Und um das große, böse Schicksal, das dieser Welt droht, abzuwenden. Ja. Ich kann nicht mal spoilern, ob man es schafft oder nicht, weil das Ende der Story fehlt ja noch. Also ne, Kapitel 10 bis 12. Aber das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Man muss natürlich sagen, es ist im Vergleich zu einem Diablo 4 oder auch zu den Diablos, ne, seit Teil 2 nicht so toll inszeniert. Also die Zwischensequenzen sind so Zeichentrickfilmchen, die jetzt auch nicht groß überanimiert sind. Teilweise gibt es so Ingame-Cutscenes, wo dann aber auch nicht super viel passiert. Es gibt manchmal ein paar nette Ideen in der Kampagne, dass man mal beispielsweise auf dem Rücken von so einem riesigen Adler fliegt und darauf kämpft. Mhm. Aber Es ist jetzt kein Spektakel in erzählerischer Hinsicht. Ich finde aber trotzdem, sie haben die Schauplätze sehr schön gestaltet. Es ist schön ausgeleuchtet. Es ist angemessen verzweifelt und hoffnungslos, wie es so ein Spiel einfach sein muss. Und ich finde, mit diesem Setting kannst du halt auch noch viel machen. Weil sie haben jetzt schon als Endgame-Element diesen Monolithen des Schicksals drin, dessen Mechanik darin besteht, dass man in alternative Zeitlinien reist, die halt anders verlaufen sind, als es die eigentliche Kampagne tut, ne? Und da sozusagen die Ordnung wiederherstellen muss. Also es gibt im Spiel zum Beispiel ein unsterbliches Imperium, das all seine Bewohner auf Geheiß des Imperators in Untote verwandelt hat. Weil sie sagen, hey, ist doch cool, dann leben wir doch ewig. Ah, Moment, wir verlieren dabei unsere Seelen und alles das, was uns als Menschen ausmacht. Hätte vorher einer sagen müssen. Ja. Da hätte ich eine Gebrauchsanleitung gebraucht für diese Seelenentzugsmaschine, mit der wir uns untot machen. So, und dieses unsterbliche Imperium, das ist eines der Hauptmotive dieses Spiels und muss überraschenderweise aufgehalten werden. Aber eine dieser alternativen Zeitlinien in diesem Monolithen des Schicksals ist halt, was wäre, wenn dieses unsterbliche Imperium die letzten Reste des Widerstands ausgelöscht hätte? Ja, und dann hast du da quasi erstmal einfach wie in jedem, fast jedem Endgame von fast jedem Action-Rollenspiel einfach Karten, auf denen du kleine Ziele erfüllen musst, ne, hier mal irgendwie einen Bossgegner umlegen, da mal irgendwie ein Portal anklicken, das so lange Monster ausspuckt, bis du alle erledigt hast und dann ist dein Ziel erfüllt. Plus es gibt dann für die Karten nochmal Modifikatoren, dann machen die Gegner halt da ein bisschen mehr Schaden oder dort regnet's Gift oder so. Aber sie sind verknüpft zusätzlich, weil es halt um diese alternativen Zeitlinien geht, mit kleinen Quests. Also es gibt im Endgame eine kleine erzählerische Ebene, eben dadurch, dass du eine alternative Zeitlinie zu dem erlebst, was du vorher schon in der Kampagne gespielt hast. Mhm. Nette Idee. Ja? Ist jetzt nicht super aufwendig. Ja? Diese Quests sind auch nicht so mega bombastisch inszeniert. Zum Teil redet man da nicht mal mit Leuten oder sowas, sondern es wird halt einfach nur irgendwie, der Widerstand wurde ausgelöscht und da hinten liegen all ihre Knochen, die Skelette spawnen, zerstör die doch mal. Ja? Also das ist so ein Beispiel, es ist jetzt kein großes erzählerisches Niveau, aber das meine ich mit Potenzial, das kann man ja noch ausbauen.
Ja.
Plus, was super viel Spaß macht oder mir viel Spaß gemacht hat, ist einfach, wie die Dungeons funktionieren, weil ja, es gibt nur drei, aber die haben jeweils auch ihre eigenen, ja, also ihre eigenen Mechanismen, ihr eigenes Spieldesign, im Unterschied zu denen von Diablo 4, wo alles immer gleich ist. Mhm. Ja, wo du halt reinkommst und sagst, oh, cool, muss ich wieder Schlüsselsteine finden. Okay, muss ich die auf Podeste stellen? Ja, okay, ja, spannend. Also, und hier ist es halt so, es gibt einen Dungeon beispielsweise, da kannst du zwischen zwei Zeitebenen hin und her schalten. Und das wird jetzt nicht groß in Rätsel eingebunden, weil meistens ist es so, oh, die Tür da ist zu, schalt doch mal in die andere Zeitebene, dann kannst du wahrscheinlich durchgehen, weil sie weg ist. Aber es ist halt cool, dann schaltest du halt wirklich auf Tastendruck zwischen einem prachtvollen Palast und so einer verfallenen, von Schattenmonstern verseuchten Ruine hin und her, während man sich da halt dann durchschnetzelt.
Ja.
Coole Idee.
Okay, das heißt, Fazit, wenn wir nochmal zurückspringen zu der starken Aussage von der starken Persönlichkeit Maurice und dass du gesagt hast, du kannst da nur zum Teil zustimmen und das große Stichwort ist Potenzial. Denkst du denn, dass Last Epoch ein zumindest stärkeres Fundament hat, als zum Beispiel Diablo 4 beim Start hatte?
Ah, das ist schwer zu ver... Also im Sinne der Build-Diversity und wie viel Spaß es macht, das auszuprobieren, würde ich sagen, ja. Zumindest für mich persönlich ist es das Spiel, das mich mehr reizt, jetzt einfach mal unterschiedliche Wege zu gehen.
Ja.
Vom Gameplay her ist es nicht so ausgereift, aber das ist jetzt nicht so störend, weil das Gameplay trotzdem okay ist. Die Kampagne ist nicht so cool inszeniert wie die von Diablo 4, aber ist jetzt auch nicht das große Problem. Es ist halt, wie ich gesagt habe, man merkt ihm halt doch deutlich an, es ist noch nicht ganz fertig.
Ja.
Also nicht nur, weil es an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen buggy ist, sondern halt, weil auch so, es fehlt halt noch ein Teil der Story. Gut, kann man bei Diablo 4 sagen, die muss auch noch weitergehen. Ist auch ein relativ offenes Ende, was man da erlebt. Aber es ist, ich habe auch schon gelesen, es fühlt sich an, als wäre es immer noch im Early Access, aber halt jetzt als Version 1.0.
Ja, gut.
Aber das ist auch ein bisschen ein ähnliches Gefühl, wie ich bei Diablo 4 in den Seasons manchmal habe, als wären wir da immer noch auf dem Testserver unterwegs und Blizzard würde ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Ne? Wir werfen mal Features gegen die Wand und schauen, was kleben bleibt. So fühlen sich momentan die Diablo-Seasons an, ein bisschen. Was bei Last Epoch halt einfach spannend wird, ist, wie entwickeln sie es jetzt weiter und wie sehr gelingt es ihnen dabei, ihre Stärke zu bewahren. Ich meine, ich habe ja noch nicht mal alles erwähnt, was zu dieser Build-Diversity, zu diesem Charakterschablonen-Basteln beiträgt. Es gibt auch noch eine Fraktion, die man wählen kann, wo ich dann mich entschlossen habe, so einem Magierzirkel beizutreten. Das andere wäre die Händlergilde, aber das klingt langweilig. Magierzirkel. Hey. Und da kann, ja, komm, Händlergilde. Also, ich meine, für Fans von Händlergilden, okay, alle anderen gehen zum Magierzirkel.
Ich weiß nicht, warum ich gerade persönlich beleidigt war. Ich bin kein Händler, also.
Weiß nicht. Vielleicht kommst du aus so einer Händlerfamilie oder
ja,
so.
Ja, ich komme aus einer langen Händlerdynastie. Ja. Die Homans ist eine. Ist eine mittelalterliche Händlerdynastie, das habe ich dir nie erzählt, jetzt weißt du es.
Ja, cool, ist immer wieder spannend. So, und bei diesem Magierzirkel kann ich Prophezeiungen freischalten, die dann wieder Mini-Herausforderungen sind, wie irgendwie töte 7 seltene Gegner im Monolithen des Schicksals und dann bekommst du eine Belohnung dafür, zum Beispiel mehrere legendäre Kopfbedeckungen oder einzigartige Kopfbedeckungen. Also kann ich halt gucken, okay, finde ich irgendwie 9 coolen Helm mit coolen Fähigkeiten, der irgendwie meine entweder Bild gut ergänzt oder mich schon wieder auf die Idee bringt für eine andere. Das Spiel hat mich jetzt zugeworfen mit Feuer-Items. Und ich denke, oh, das klingt so cool. Hast du mehr Feuerangriffsgeschwindigkeit, mehr Feuerschaden, mehr Chance, Gegner in Brand zu stecken. Das klingt so cool. Wenn man das mit diesem Vulkanzauber verbinden würde. Und schon bist du wieder mittendrin. Das ist das eine, also diese Fraktionswahl auch nochmal als Motivation. Und was es noch gibt, ist so ein Götzensystem, dass du wie früher in Diablo 2 diese Zauber, die man sich ins Inventar legen konnte, jetzt auch so ja Götzenfigürchen findet mit bestimmten passiven Boni drauf, die man einsortieren kann in so eine Schablone im Inventar. Die passen da nicht alle rein, die haben auch unterschiedliche Größen. Das ist so ein bisschen Puzzlespiel, wo du auch überlegen musst, welche Boni brauche ich. Ich habe einen gefunden, der erhöht meinen Blitzschaden um 40%. Und wenn ich ein maximales Mana habe von über 400, dann verdoppelt sich dieser Bonus. Und wenn natürlich auch ins Denken komme, okay, wie kriege ich mehr Mana? Kann ich gezielt jetzt mehr Mana in meine Items reincraften, damit ich über diese 400er-Schwelle komme und meinen Blitzschadensbonus noch weiter stärkere, damit mein Blitzschaden-Maschinengewehr-Guy halt einfach noch stärker wird? Ne? Oh, so viel, so viel. So, und jetzt ist die Frage, wie entwickeln Sie das weiter?
Ja.
Ne? Schaffen Sie es sinnvoll, da Features hinzuzufügen? Schaffen sie es, das Ganze weiterhin so übersichtlich und von Anfang an trotzdem befriedigend zu halten? Oder verlieren sie irgendwie den Kompass und es wird unübersichtlich, es wird überladen? Das kann einfach schnell passieren. Was machen sie mit den Endgame-Herausforderungen, also mit allem, was wiederholbar ist, was natürlich viel Grind ist? Also es ist ein Action-Rollenspiel, aber natürlich ist es halt auch drauf ausgelegt, dass du ne, noch eine Karte, jetzt spiele ich noch eine Karte in diesem Monolithen des Schicksals mit denselben Skills, die ich habe, ne, grind, grind, grind und vielleicht finde ich dabei neue Items. Schaffen sie es, den vielfältiger zu machen? Schaffen sie es auf der anderen Seite, ihn nerviger zu machen oder zäher zu machen, dass man weniger, also so viele Sachen, die einfach schieflaufen können, wenn man, wenn man so ein Action-Rollenspiel weiter begleitet und ausbaut. Sie sagen, sie wollen auf jeden Fall Cycles machen. Das ist ihr Wort für Seasons, also regelmäßige Updates, die dann auch neue Sachen bringen. Sogar bis hin zu neuen Unterklassen, also die man wählen kann und auf die man sich spezialisieren kann, inklusive halt eigenen Skills dann wiederum. Und dass alleine die Sinn ergeben, klingt für mich schon nach einer monströsen Balancing-Herausforderung. Neue Dungeons wollen sie einbauen, die Story soll natürlich weitergehen. Sie wollen Achievement-System noch reinbauen, sie wollen Quality-of-Life-Features noch reinbauen. Die Controller-Steuerung finde ich noch nicht optimal. Also das ist, wirkt auf mich noch irgendwie so umständlich. Teilweise die Bildschirme sind noch ein bisschen umständlich und das Interface. Also all diese Sachen versprechen sie jetzt erstmal. Plus natürlich irgendwie mehr Skills, mehr Set-Items, die auch drin sind, mehr einzigartige Items, mehr coole Bosse, wo es sich wirklich lohnt, auf die hinzuarbeiten und die zu besiegen. Also das Übliche, was man so plant, aber mal gucken, wie die Realität am Ende aussieht. Und wie gesagt, es ist jetzt auch schon jetzt kein Spiel, was ohne Probleme wäre. Insbesondere nicht nur, was irgendwie halt komische Bugs angeht. Ich war mal beim Magierzirkel und es waren einfach keine Prophezeiungen da. Also normalerweise sucht man die sich so aus Sternbildern raus, aber da, es gab keine Sternbilder. Dann musste ich das Spiel neu starten. Dann waren sie da. Es gab irgendwie einen Bug, dass man in einem Dungeon beim Übergang in einen anderen Level einfach stirbt und sich ausloggt, wenn man im Online-Modus ist. Also so richtig Game Over, so Rage Quit, der Rage Quit Bug. Den haben sie, glaube ich, gefixt oder hat zumindest was gelesen in einem Patchlog. Im Online-Modus ist es manchmal ein bisschen laggy. Am Anfang waren die Server ja völlig überlastet, wie bei jedem Action-Rollenspiel-Launch, sie Wolzen. Es ist aber immer noch ein bisschen laggy. Ja, Wolzen.
Ne? Du hast mir gerade, also die Erinnerung hatte ich tief vergraben.
Ja, wir alle. Auch die Wolzen-Entwickler wahrscheinlich. Ja. Und die deutsche Version ist halt teilweise experimentell, wenn ich sie mal so nennen darf. Also Health ist zum Beispiel übersetzt als die Gesundheit. Du hast immer die Gesundheit. Nicht einfach Gesundheit oder Leben oder sowas, sondern die Gesundheit. Das ist noch lustig.
Charmant.
Ja, das ist schön. Ja. Wahrscheinlich, weil sie übersetzen wollten, increases health, und dann ist es ja, steigert die Gesundheit, wenn man grammatikalisch vollkommen korrekt sein möchte. So, die Gesundheit. Was schon nerviger ist, sind die Skillbeschreibungen in den Talentbäumen, weil da teilweise die Skillnamen hin und her wechseln zwischen unterschiedlichen deutschen Namen oder auch mal einem deutschen und einem englischen Namen, wo dann gucken wir, okay, der Skill, den ich gerade verbessern möchte, heißt Runenbeschwörung. Und dann gucke ich im Passivtalentbaum, da gibt's ein Talent, was irgendwie bessere Boni bringt für Runic Invocation. Ist das dasselbe? Ist das irgendwie nochmal ein Untertalent von Runenbeschwörung im Talentbaum für Runenbeschwörung? Also also selbst auf Englisch ist das schon nicht hundertprozentig übersichtlich, weil man halt viele kleine Tooltips lesen muss, wenn man guckt, okay, wo sind Wechselwirkungen und wo sind spannende Weiterentwicklungen. Aber auf Deutsch wird es dann halt nochmal eine Ecke verwirrender.
Ja, gut, ich meine, du weißt, da bin ich völlig schmerzbefreit als Oblivion-Fan. Das sehe ich überhaupt nicht als Problem an. Da denke ich mir, warum reden wir jetzt darüber?
Ja, solange die Worte ausgeschrieben sind,
nicht wie solange da irgendwas steht.
Ja. B. Punkt. Ah, okay.
Reicht mir, passt. Wird schon irgendwas sein.
Genau.
Nee, und ich meine, zumindest ist ja das Positive, dass die ARPG-Community das durchaus gewohnt ist, wäre einfach mal zu sagen, okay, irgendwas hat ein gutes Fundament und ich warte wirklich lange geduldig darauf, dass es vielleicht noch besser wird, Seasons bekommt, weiterentwickelt wird und so weiter. Da ist sie durchaus geduldig.
Ja, und ich meine, man muss ja auch ein bisschen einerseits den Preis beachten. Das kostet 35 Euro oder 34 momentan auf Steam, was nicht die Welt ist, ne, auch im Vergleich zu anderen Action-Rollenspielen. Und es hat halt auch eine coole Entstehungsgeschichte, weil Last Epoch beruht auf einem Reddit-Post. Das ist ein Gründungsmythos, in dem einfach jemand gefragt hat, hey Leute, wer hat Bock, das nächste große Action-Rollenspiel zu entwickeln? Und dann hat sich halt dieser Nukleus zusammengefunden, dieses 11th Hour Games, die dann einen Kickstarter gemacht haben, über $250.000 damit eingenommen. Und dann ging alles seiner Wege bis hin zum Early Access. Inzwischen hat sogar Tencent in diese Firma investiert, nur mit einer Minderheitsbeteiligung. Man weiß aber nicht genau, wie hoch die ist. Also es kursieren so um die 25%. Das heißt, 11th Hour ist immer noch unabhängig. Die gehören nicht zu Tencent. Aber ich finde das interessant, weil Tencent ist gerade, ne, der chinesische Publishing-Riese, ist gerade dabei, so Diablo aus mehreren Winkeln anzugreifen. Denen gehört Grinding Gear Games, die Path of Exile 2 machen. Ja. Denen gehört zumindest dieser kleine Anteil an 11th Hour mit Last Epoch, weil sie da wahrscheinlich auch ein Potenzial gesehen haben, was so, ne, alle, man hämmert so mit kleinen Hämmerchen an der Marke Diablo von allen Seiten so ein bisschen.
Ja.
Was halt auch eine spannende Kiste ist.
Last Epoch ist die winzige Säge, die an Diablos Thron sägt.
Ja, aber je mehr Sägen es werden, ne, desto mehr wackelt das Ganze.
Auf jeden Fall. Ja, gut. Ich meine, ich habe gerade gesagt, die ARPG-Community ist bekannt dafür, dass sie geduldig sind. Auf der anderen Seite kenne ich auch keine Community, die ihr eigenes Spiel so sehr hasst wie die Diablo-Community. deswegen, ich meine, ich kenne das durchaus von anderen, aber sie sind schon wirklich an der Spitze, würde ich sagen, die ihr eigenes Spiel lieben und hassen und die vielleicht auch bereit sind, einfach mal andere Sachen auszuprobieren, hat man ja schon bei Path of Exile gesehen.
Ja, und das ist jetzt auch der perfekte Zeitpunkt dafür. Also man hat gesehen, dieser Release-Zeitpunkt für Last Epoch war perfekt gewählt, weil Season 3 von Diablo 4 war gerade so am Ausnuckeln irgendwie, ne? Das ist da, aber es ist jetzt, ne, hat man halt dann gesehen und so groß, bombastisch anders, als es die Seasons davor waren, ist sie dann auch wieder nicht. Also Das hat dann so gewisse Ermüdungserscheinungen. Gleichzeitig Path of Exile 2 wird erst im Sommer starten mit seinem Beta-Test. Also das ist noch eine Weile hin. Mhm. Und zack, kommt da dieses Last Epoch, sagt, hey, probier mich mal aus. Und ist halt Stand jetzt in den Top 10 der meistgespielten Steam-Spiele.
Ja, auf jeden Fall. Also perfekter Zeitpunkt und perfekte Nische. Mit dem, wir sind irgendwie zwischen Path of Exile und Diablo. Und vielleicht bringt es ja auch Frieden in die aufgewühlten Gewässer der Diablo-Community, ARPG-Community. Oder facht den Krieg erst so richtig an. Das
wäre ja, es wird noch schlimmer.
Ja.
Ja, es wird noch schlimmer. Also das wäre tatsächlich, was ich mir von Diablo 4 halt mehr wünschen würde, wäre einfach, dass sie auch diese Build-Diversity, dieses Experimentieren mit Charakteren mehr fördern würden wie in Last Epoch auch und dir dafür auch halt mehr. Ich meine, das ist ja das Herz eines Action-Rollenspiels und Diablo 4 hat das auch. Ja, und da kannst du auch deinen Magier entwickeln auf Feuer, Eis, Blitz oder alles dazwischen an Mischungen. Aber in Last Epoch ist es halt so ein schöner Flow, das zu machen und so belohnend und mit immer wieder neuen Inspirationen, auch wie du vielleicht in eine andere Richtung gehen könntest, da kann man sich, glaube ich, viel von abschauen. Also da sieht man auch, der Early Access war sinnvoll. Es war gut, dass sie sich diese Zeit gelassen haben, seit 2019, glaube ich, seit 4 Jahren, ja, an diesem Ding weiter zu feilen und zu gucken, was können wir noch reinbauen an coolen Sachen. Ursprünglich war es ja auch zum Beispiel nur geplant, 2 Unterklassen pro Hauptklasse zu haben. Jetzt sind es 3. Ne, und um da einfach noch mehr reinzubringen und noch mehr spannende Sachen irgendwie zu ermöglichen. Also, ja, die machen genau das, was sie machen wollten, genau richtig. Und ich glaube, ein größeres Kompliment kann es für ein Spiel nicht geben.
Ja, das stimmt. Vor allem von dir. Und ich meine, abschließend.
Weil ich so grumpy bin normalerweise.
Ja, so kennt man dich.
Gut gemacht.
Nee, aber abschließend kann man ja auch einfach sagen, was du gerade noch meintest, fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen, dass diese Vielfalt und die Experimentierfreude so das eine Feature sind, was dich wirklich von Diablo gerade wegbringt. Also, das ist so das eine, wo du sagst, das ist viel besser als bei Diablo und das bereitet mir gerade Freude. Sprich, für die Leute, die gerne ARPGs spielen und sagen, Experimentierfreude und Vielfalt ist für mich das Allerwichtigste und macht mir am meisten Spaß, ihr habt's gehört, Last Epoch.
Exakt.
Micha, vielen, vielen Dank für diese schöne Runde. Du gewinnst mittlerweile übrigens, glaube ich, den Preis für den häufigsten Gast in Was spielst du so? Du gewinnst diesen Lego-Dino. Ja!
Yay! Den werde ich was könnte ich aus dem alles bauen, aus diesem Lego-Dino? Eine Schildkröte?
Bitte nicht.
Einen kleineren Lego-Dino?
Okay, ich behalte ihn.
Die Möglichkeiten sind endlos.
Ich behalte ihn. Du bist ja eigentlich kein Gast. Ich meine, eigentlich, wir sind doch ein Team. Also du zählst nicht wirklich als Gast, deswegen.
Aber du hast mir gerade eine psychologische Erkenntnis über mich selbst verschafft, weil ich liebe ja Lego und ich liebe es auch, Lego umzubauen, genauso wie meine Charaktere in Last Epoch. Halt, das habe ich schon mal gesagt hier.
Ja, aber so
aber es ist halt immer, es ist auch immer noch so.
Ja, so schließt sich der Kreis und so war meine Einleitung natürlich gedacht und überhaupt nicht völlig random von mir zusammengeschustert. Das war von Anfang an so geplant. Schön, dass wir diesen Kreis schließen konnten. Micha, es war sehr schön mit dir. Vielen Dank. Es war sehr schön mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt die letzten Minuten ein paar Übungen zur Blutdrucksenkung gemacht. Das ist auch wichtig. Wir hören uns hier sehr bald wieder und bis dahin macht's gut.
Blitzmaschinengewehr.